Und ich darf euch begrüßen heute zur letzten Predigt unserer Weltbewegerreihe gemeinsam durch die Apostelgeschichte. Ich möchte euch erzählen, ich habe mich letzte Woche verliebt. Ja, es kam ganz unerwartet. Ich habe mich verliebt in dieses Bild. Ist es nicht ein tolles Bild? Das Bild heißt La Fée Électricité, wurde 1937 von Raoul Dufy gemalt. Es wurde anlässlich der Weltausstellung in Paris gemalt, da wo auch der Eiffelturm so seinen großen Auftritt hatte. Stand im Pavillon de Lumière und es ist riesig. Es war damals das größte Bild der Welt. Dieses Bild hat 600 Quadratmeter. Aber was ich so toll an diesem Bild finde, ich liebe die Farben. Ich finde es toll an diesem Bild, es ist farbig, es ist spannend. Es besteht aus 250 kleinen Täfelchen und diese 250 Täfelchen, auf jeder Tafel ist detailliert eine Geschichte drauf über eben die Geschichte der Elektrizität. Aber richtig toll wird dieses Bild erst, wenn man einfach zurücktritt, da auf diesem Hocker sitzt und sich dieses Bild in seiner Gesamtheit anschaut. Ich finde es toll. Also es ist kein sakrales Bild, insofern ist es auch okay, wenn es euch nicht gefällt. Aber ich würde es gerne mal sehen. Irgendwann mal werde ich nach Paris fahren und werde mir dieses Bild anschauen und werde einfach begeistert sein, wie jemand so ein großes, großes, großes Bild malen kann. Ich habe dieses Bild nicht ohne Grund gesucht, bevor ich mich verliebt hatte. Ich suchte das größte Bild der Welt und ich suchte es deswegen, weil es mit dieser Predigtreihe zusammenhängt. Wir haben jetzt ganz viele kleine Schritte durch die Apostelgeschichte gemacht, aber die Apostelgeschichte wirkt erst im Ganzen, wenn man einen Schritt zurücktritt und sich die ganze Apostelgeschichte anschaut und das Ganze als ein großes Bild erkennt. Könnt ihr euch daran erinnern, als die Apostelgeschichte angefangen hat, damals seid ihr gekommen und es war so ein weißer Streifen, der ins Nachbarschaftshaus führte, so ein Klebebandstreifen. Und ihr seid den entlang gegangen und am Ende saht ihr, wie dieser Streifen als großes Klebekreuz da vorne auf unserem Amp geendet hat. Erinnert ihr euch? Wer war von euch da? Ein paar. Gut. Unsere erste Predigtreihe gegenüber Apostelgeschichte 1,8. Da steht: Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Dieser Satz, ihr werdet meine Zeugen sein, von Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Erde, das ist das Hauptthema, der rote Faden, der sich durch die ganze Apostelgeschichte durchzieht. Das war Grundton in der ganzen Apostelgeschichte. Und jetzt, im Kapitel 28, sind 30 Jahre vergangen. Und die Apostelgeschichte, wir haben kennengelernt Petrus, wir haben kennengelernt Paulus, wir haben kennengelernt Silas, Cornelius, Lydia. Das sind alles Freunde geworden in letzter Zeit von uns. Und jetzt endet die Apostelgeschichte in Apostelgeschichte 28, 31 mit den Worten: Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Das große Finale. Das Evangelium ist angekommen in der Welthauptstadt Rom. Nicht so wie heute, hier Tokio und da Rom, sondern es gab nur eine Welthauptstadt. Das war Rom. Dreh- und Angelpunkt jeden Denkens und Handelns und Fühlens und Wünschens, Rom. Und Paulus ist da. Und das Evangelium ist da. Und das, was Jesus am Anfang gesagt hat, geht hin zu allen Völkern, ist jetzt in Rom angekommen. Wo er in Apostelgeschichte 1 gesagt hat, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde, ist 30 Jahre später in Rom. Die Apostelgeschichte, ein großes Bild. Tretet einen Schritt zurück. Seht euch alles an, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Das sind lauter kleine Täfelchen, die Gott perfekt arrangiert hat. Die ganzen kleinen Geschichten, wo was eine Tür aufging, wo eine Tür zu war. Die einzelnen Personen, die Paulus getroffen hat, die einzelnen Personen, die Petrus getroffen hat. All das waren kleine Täfelchen, die Gott arrangiert hat, um dieses große Bild zu malen. Und jetzt ist das Evangelium im Herzen des Weltreiches. Und so ein Herz pumpt Blut in den ganzen Körper. Und so wird jetzt dieses Evangelium wie Blut sozusagen in das ganze Reich gepumpt. Mich begeistert das, ich finde es toll. Ich finde es so cool. Gott hat es so gut gemacht. Es wird die Geschichte eines Zimmermanns aus Nazareth in die ganze Welt gesendet. Und es ist nicht nur die Geschichte eines Zimmermanns aus Nazareth, es ist die Geschichte von Gottes ewiger, unendlich großer Liebe. Es ist Gottes Bild und im Zentrum von Gottes Bild ist Jesus Christus, sein Sohn. Das ist der Mittelpunkt, das ist, wo alle Farben zusammenlaufen. Das ist sozusagen im Bild die Farbexplosion. Jesus Christus, Gottes Sohn, der aus Liebe zu uns von langer Hand geplant auf die Erde kam, der sündlos war, der sich für uns hat kreuzigen lassen, der gestorben ist für uns, der nicht tot blieb, sondern der auferstanden ist, durch den wir Vergebung unserer Sünden haben können, Frieden mit Gott haben können, Versöhnung haben können, Vergebung erfahren dürfen. Das ist das Zentrum und das Hauptmotiv von Gottes Bild, das er malt. Und am Ende der Zeit, wenn alles vergehen wird, dann werden wir alle dastehen mit Gott und wir werden einen Schritt zurückgehen und wir werden dieses große Bild anschauen, das er von Anfang der Zeit gemalt hat, bis zu seiner Wiederkunft. Und wir werden sehen, wie herrlich Gott ist, wie groß seine Liebe ist. Wir werden staunen. Wir werden ehrfurchtsvoll sein. Und alles, alles, was passiert, wird dazu dienen, dass Gott verherrlicht wird und dass sein Name groß gemacht wird, weil er ist würdig. Wie ist es mit dir, wenn du die Bibel liest, wenn du in die Gemeinde gehst, wenn du auf dein Leben blickst, wenn du auf das Leben von anderen blickst, siehst du dieses große Bild von Gottes Liebe in ihrem Leben, in deinem Leben? Oder guckst du nur auf Gebote und auf vorgefertigte Gebete, die du einfach richten musst, auf Aufgaben, auf To-Dos, auf was macht ein guter Christ und was macht ein guter Christ nicht? Hey, der Mittelpunkt von deinem Glauben ist, dann gehst du voll dran vorbei. Der Mittelpunkt deines Glaubens muss sein, Gott liebt dich bedingungslos, uneingeschränkt, so sehr, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Das ist das Evangelium. Meine Frage ist also, siehst du das große Bild von Gottes Liebe? In deinem Leben, in dem Leben von den Leuten um dich herum, in dieser Welt. Weltbeweger. Weltbeweger sind diejenigen, die das Bild von Gottes Liebe sehen. Die es in jedem Menschen erkennen können, die es weiter übermitteln können, die davon erzählen können. Das war die große Bildbetrachtung. Aber ich habe euch erzählt, meine neue Liebe besteht aus 250 kleinen Tafeln. Und jeder von uns ist auch eine so kleine Tafel in Gottes Bild, nur dass Gott noch viel mehr Tafeln hat als 250. Meine Aufforderung an dich ist, nimm Gottes Plan für dein Leben an. Akzeptiere, du bist nicht der Maler dieses Bildes. Du bis die Tafel, auf der Gott sein Bild malen möchte. Und nicht das Bild entscheidet, wie es aussehen möchte, sondern der Maler entscheidet, wie das Bild auszusehen hat. Und es ist Gottes Recht und er ist der Einzige, der sagen kann, welche Farben, welche Formen, was in deinem Leben vorherrschen soll. Und es ist nicht an dir, das zu entscheiden, sondern es ist Gottes Aufgabe, weil er malt das große Bild. Ich möchte dir Beispiele geben, dass er das tut in deinem Leben. Er hat dich in deine Familie gestellt. Er hat dir die Sprache, die du als Muttersprache gelernt hast, er hat dich da hineingestellt. Er hat dich in deine Nation gestellt. Er hat dir deine Talente gegeben. Er hat dir deine Gaben gegeben. Er hat entschieden, wie groß du werden sollst. Er hat entschieden, welche Augenfarbe du haben sollst. Er hat dich gelenkt bis hier. Und er weiß am besten, was für dich gut ist. Und er wird dich lenken bis in alle Ewigkeit. Gott ist derjenige, der uns führt und leitet. Nicht wir. Gottes Ziel ist, dass du das Beste aus deinem Leben machst. Allerdings das Beste in Gottes Augen ist nicht unbedingt das Beste in unseren Augen. Gottes Ziel für uns ist nicht, dass wir reich werden, berühmt werden, besonders schön werden, dass diejenigen, die ursprünglich braunhaarig waren, jetzt platinblond sind oder dass diejenigen, die eigentlich eher klein sein sollten, einfach mit so einem Absätzen rumlaufen und deswegen riesengroß werden. Das ist nicht Gottes Ziel für unser Leben. Sein Plan ist, und das Beste in unserem Leben ist, wenn wir ihn verherrlichen mit allem, was wir sind und was wir haben. Wenn Gott in deinem Leben verherrlicht wird, das ist das Beste, was aus deinem Leben passieren kann. Dann, habe ich schon erwähnt, Gottes Plan für unser Leben ist nicht immer unser Plan für unser Leben. Ich habe in der Bibel einen besonderen Helden. Mein Held ist Paulus. In dem bin ich auch verliebt. Paulus ist einfach nur toll. Wer von euch möchte sein wie Paulus? Na? Und? Nein, nicht, weil ich in euch verliebt bin. Wer von euch möchte sein wie Paulus? Ihr tut gut daran zu zögern. Ihr tut sehr gut daran zu zögern. Ich möchte dir sagen, was auf dich zukommt, wenn du sein möchtest wie Paulus. Er schreibt es von sich selber. Ich nahm weit mehr Mühen auf mich als andere, war weit öfter im Gefängnis, wurde ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich 50 Mal die 40 Hiebe weniger einbekommen. 3-mal wurde ich mit der Rute geschlagen, 1-mal wurde ich gesteinigt. 3-mal habe ich einen Schiffbruch erlebt und 1-mal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig in Gefahren. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die ich als meine Geschwister erkannte. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Das war, bevor er 2 Jahre lang in Caesarea zu Unrecht im Gefängnis saß, dann eine Schiffsreise gemacht hat, von der er vornherein gesagt hat, dass sie kentern wird, 14 Tage lang in Seenot auf dem Meer war, was ich mir so vorstelle, wie 14 Tage lang nonstop Achterbahn fahren, weil das Meer hat ja nie aufgehört, diesen hier zu machen. Dann um ein Haar von Soldaten in Ausübung ihrer Pflicht umgebracht worden wäre, dann von einer Schlange gebissen wurde und dann nochmal 2 weitere Jahre unter permanenter Bewachung in Rom war. Wer möchte werden wie Paulus? Ich finde, wenn wir die Geschichte von Paulus lesen, dann, oder wenn uns jemand die Geschichte von Paulus erzählen würde und nicht sagen würde, es ist Paulus, dann würden wir dastehen und würden sagen, der hat aber nicht viel Segen in seinem Leben erlebt. Der sollte mal über Vorfahrensflüche nachdenken. Vielleicht sollte der mal ein paar Sünden irgendwie bekennen. Das kann ja nicht gut sein, was in seinem Leben passiert ist. Irgendwas hat er mächtig falsch gemacht. Alles, was ich euch auferzählt habe, war Gottes Plan für Paulus Leben. Und wir Christen sollten sehr vorsichtig damit sein, auf andere Leute zu gucken und auf die Dinge, die in ihrem Leben sind, und sofort irgendwelche Schlussfolgerungen darüber zu ziehen, was diese Umstände eventuell mit ihrem Sündenkonto zu tun haben. Das war Gottes Plan für Paulus Leben. Und mit all diesen Dingen konnte Paulus Gott am besten verherrlichen. Und Paulus war eines der Zugpferde, die das Evangelium nach Rom gebracht haben. Blick auf dich. Welche Umstände, die du vielleicht noch gar nicht als solche erkannt hast, hat Gott in dein Leben gelegt, die das Potenzial haben, dass du damit Gott verherrlichen kannst? Eventuell kämpfst du gegen Dinge an. Sagst, wenn die weg sind, dann kann ich was tun. Aber vielleicht hat Gott sie in dein Leben gelegt, weil er sich durch diese Umstände verherrlichen möchte. Ich gebe dir Ideen. Dein schwieriger Nachbar, dein Kollege, dein Vorgesetzter, dein Lehrer, vielleicht deine Familiensituation, vielleicht deine Ehe, vielleicht ist es deine Gesundheit, vielleicht ist es dein Charakter, vielleicht ist es dein Job, vielleicht sind es andere Dinge in deinem Leben, die dich mächtig herausfordern. Aber lass mal den Gedanken zu, dass das nicht nur Sachen sind, gegen die du ankämpfen musst, sondern dass das Sachen sind, durch die sich Gott verherrlichen möchte. Weil John Piper dieses tolle Zitat sagt: Gott wird am meisten verherrlicht, wenn du in ihm volles Genüge hast, inmitten von schmerzlichem Verlust und nicht in deinem Wohlstand. Leute, es ist einfach für uns, Gott zu preisen, wenn alles super ist. Aber dass wir wirklich glauben, erkennt man dann, wenn wir wissen, dass Gott alles für uns ist, selbst wenn nicht alles super ist. Paulus hat das gewusst. Als ich über Paulus nachgedacht habe, kam ich dazu, drei Thesen aufzustellen. Das erste ist, Paulus hatte einen felsenfesten Grund, eine felsenfeste Motivation, weiterzumachen. Und das sagt er selber in Philippa. Er sagt: Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Und sein Blick geht in die Zukunft. Seine Motivation ist: Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich nach dem aus, was da vorne ist. Und ich jage dem Ziel nach, dem Siegeskranz der himmlischen Berufung. Paulus war nicht einfach nur wild auf Leiden, sondern Paulus kannte Jesus. Paulus wusste, was für einen hohen Preis Jesus für ihn bezahlt hat. Und es war ihm nicht egal. Paulus hat von Herzen, nicht vom Kopf, vom Herzen her verstanden, wie sehr Gott ihn liebt, dass Gott alles für ihn gegeben hat. Und es ist insofern vielleicht nicht ein leichtes, aber es hat Paulus befähigt, alles für Gott zu geben. Paulus hat akzeptiert, dass Gott der Maler ist und dass er die Leinwand ist. Und er hat Gott das Recht gegeben, hat gesagt, du darfst die Farben verwenden, die du möchtest. Und du darfst auf mir malen, was immer du als richtig ansiehst. Wie sieht es mit dir aus? Hast du auch diesen festen Grund in deinem Leben? Was motiviert dich, weiterzumachen in schwierigen Situationen? Was motiviert dich, festzuhalten? Was ist dein Fundament? Nicht nur, dass Paulus diesen felsenfesten Grund hatte, der ihm es möglich gemacht hat, weiterzumachen. Er hatte Hilfe, um dran zu bleiben. Paulus hatte eine enge Liebesbeziehung mit Gott. Er sagt von sich selber: Ich bete mehr in Zungen als ihr alle. Generell, ich bete mehr als ihr alle. Ich bitte auch noch für euch. Ich habe in meinem schwierigen großen Dienst, wo ihr eigentlich alle meine Fürbitter sein solltet, auch noch Zeit für euch zu beten. Paulus lebte in einer engen Beziehung mit dem Herrn. Und Gott schenkt uns unheimlich, unglaublich viel Kraft, schwierige Situationen zu meistern, wenn wir ihm nahe sind. Das hat David auch erlebt. Er schreibt es in Psalm 62, 8 und 9. Genießt es. Er schreibt: Meine Rettung gründet sich auf Gott allein. Und auch meine Ehre verdanke ich nur ihm. Er ist der Fels, der mir Halt gibt. Meine Zuflucht finde ich nur bei Gott. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk. Schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Ich möchte dich einladen, wenn du vor Gott kommst. Du darfst ihm dein Herz ausschütten. Das steht in der Bibel. Du musst nicht zu Gott kommen, wenn du alles klar gemacht hast. Und sagen kannst, Herr, kein Problem, alles easy, alles gut, ich werde damit schon klarkommen. Sondern du darfst zu Gott kommen und du darfst ihm dein Herz ausschütten. Du darfst ihm sagen, wie es dir geht. Du darfst ihm sagen, wie mit du kämpfst. Du darfst ihm sagen, was dich überfordert. Du darfst ihm von dem Meer erzählen, das droht dich zu verschlucken. Und du darfst bei ihm Zuflucht suchen. Gott will gar nicht, dass du dein Leben alleine meisterst. Er möchte deine Zuflucht sein. Außerdem, dass Paulus eine enge Beziehung mit Gott hatte, hat er die Gemeinschaft der Geschwister. Wenn wir von Paulus lesen, ist ganz selten, dass er allein unterwegs war. Normalerweise hat er immer Leute bei sich. Er sucht die Gemeinschaft der Heiligen auf. Das auch in der Apostelgeschichte 28. Er kommt nach Rom und die Christen in Rom sind, Achtung, ungefähr 70 Kilometer ihm entgegengelaufen. Für wen würdest du 70 Kilometer entgegenlaufen? Andere Frage, wie würdest du dich fühlen, wenn jemand dir 70 Kilometer entgegenlaufen würde? Es steht drin, und Paulus wurde, als Paulus sie sah, fasste er Mut. Macht die Gemeinschaft der Heiligen, macht Gemeinde, Hausgruppe, Minigruppe, macht es nicht klein. Das ist der Ort, wo du Mut bekommst, in schwierigen Situationen, wo Leute mit dir stehen, wo Leute mit dir beten, wo Leute mit dir den Weg gehen. Wir sind nicht perfekt, wir sagen falsche Dinge zum falschen Moment. Aber das ist der Ort, wo du nicht allein bist. Paulus war nicht allein. Paulus hat den Weg von Jerusalem nach Rom gemacht und als er dort ankam, liefen ihm römische Christen entgegen. Die große Familie Gottes hat ihn nicht allein gelassen. Er war nicht allein. Paulus lebte sein Christsein mit anderen in Gemeinschaft. Wer in deinem Leben hilft dir, an Gott festzuhalten? Wer hilft dir, an Gott festzuhalten? Wir brauchen das, Leute. Wir sind keine guten Einzelkämpfer. In guten Zeiten ja, in schlechten Zeiten nein. Ich kann dir garantieren, du wirst irgendwann mal in deinem Leben in eine Situation kommen, die du dir nicht wünschst. Es werden irgendwann mal, wenn sie noch nicht da waren, dann kommen es noch Umstände in dein Leben kommen. Die wirst du nur als schrecklich empfinden. Und es werden Zeiten kommen, die werden von Verlust und Schmerz geprägt sein. Und in diesen Zeiten ist es wichtig, dass du vernünftige Antworten auf diese Fragen hast. Siehst du Gottes Liebe? Siehst du das? Unter allem, vor allem, über allem Gottes Liebe ist. Verherrlichst du Gott mit deinem Leben? Oder sagst du einfach nur, I've had it? Weißt du, was dich antreibt, an Gott festzuhalten? Hast du einen festen, soliden Grund? Und hast du Leute um dich herum, die dir helfen, festzuhalten, wenn es für dich selbst schwierig wird? möchte euch eine wahre Geschichte erzählen, die letzte Woche passiert ist. Jemand, den ich kenne, kam ins Krankenhaus. Es war klar, das wird passieren, einige Sachen liefen im Körper schief. Es musste ein Eingriff getan werden. Die Person kam erst in das eine Krankenhaus, wurde operiert, die Operation lief schief. Die Ärzte konnten nicht helfen, haben gesagt, okay, wir können das nicht, aber die im anderen Krankenhaus, die können das vielleicht. Das heißt, wir schicken sie jetzt einfach ins andere Krankenhaus, haben Sanitätswagen schon da, rein, rüber. Die Person kam dann dort ins Krankenhaus und wurde in diesem Krankenhaus natürlich auch in ein Mehrbettzimmer verlegt, hat also keine Privatversicherung in dem Sinne und hatte eine neue Bettnachbarin bekommen. Und diese Bettnachbarin heißt oder hieß Claudia. Und Claudia litt an Gallenkrebs im letzten Stadium. Und die beiden Frauen erzählten sich, was wahrscheinlich üblich ist im Krankenhaus, ihre gemeinsame Krankengeschichte. Also jeder erzählt von sich, was er jetzt schon erlebt hat und der andere erzählt es auch. Und die Person, die ich kenne, die ist Christ. Und die erzählte Claudia, hey, wenn ich sterbe, ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, wo ich hingehe. Und es wird gut. Und Claudia hat die nur angeguckt und gesagt, ich bin mir nicht sicher, wo ich hingehe. Ich weiß es nicht. Und in der Nacht wurden Claudias Schmerzen so schlimm wie wahrscheinlich noch nie, vielleicht aber auch so schlimm wie immer, keine Ahnung. Sie hatte wahnsinnige Schmerzen. Und die Christin hat gesagt, hey, darf ich dir von Jesus erzählen? Und hat ihr von Jesus erzählt. Und fragt, darf ich für dich beten? Und hat für dich gebetet. Nein, die Schmerzen sind nicht weggegangen. Und Claudia war auch nicht geheilt. Aber am nächsten Tag, da war gerade die ganze Familie von Claudia in dem Krankenzimmer zu Besuch. Und dann kam der Arzt rein. Und er sagte, jetzt ist die Zeit. Jetzt liegen sie wirklich im Sterben. Also, und es war ganz ruhig in dem Zimmer. Und Claudia guckte den Arzt an und sagte, ich weiß, wo ich hingehe. Und da ist es ganz schön. Und am nächsten Tag starb sie. Und diese Geschichte ist eine Geschichte von Gottes Liebe und von der Hoffnung, die wir haben, die unser Denken übersteigt. Und es ist eine von vielen Geschichten. Und ich hoffe, dass diese Geschichte täglich mehrfach, hundertfach und tausendfach auf dieser Welt passiert. Das ist keine Spezialgeschichte, sondern das bedeutet, dass eine ganz normale Person sich entschieden hat, Weltbeweger zu sein. Es bedeutet, dass Gott uns manchmal Situationen zumutet, die wir nicht cool finden. Aber dass Gott uns es schenkt, dass wir für andere Menschen Weltbeweger sein dürfen. Und Claudia hat durch den Dienst in einer leidvollen Situation ewiges Leben bekommen. Und zwar in der allerletzten Minute. Hey, ihr alle habt ähnliche Geschichten gehört. Diese Geschichten sind es wert, erzählt zu werden. Diese Geschichten sind es wert, dass wir sie miteinander, dass wir uns daran ermutigen, dass wir uns immer wieder neu vor Augen führen, was wirklich wichtig ist. Und dass Gott ein guter Gott ist. Und egal, wie die Situation in deinem Leben aussieht, du kannst ihm vertrauen. Und er ist ein guter Gott. Nochmal. Wir alle werden in Situationen kommen, die von außen betrachtet nur schrecklich sind und die sich von innen nur schrecklich anfühlen. Und vielleicht bist du sogar schon in so einer Situation, vielleicht erlebst du das schon, vielleicht erzähle ich gar nichts, was irgendwann mal kommen wird, sondern du bist jetzt genau in dieser Situation drin. Auch dunkle Farben gehören zu Gottes Bild. Mit dunklen Farben wird das helle, strahlende Licht von dem, was Christus getan hat, noch viel heller. Wird die Hoffnung, die wir haben, viel strahlender, ohne dunkle Farben, ist das, was wir in Christus haben. Nicht so überwältigend schön, als wenn wirklich Dunkelheit dazu kommt. Erlaubst du Gott, dein Leben so zu malen, wie er es möchte, zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit? Vielleicht bist du übrigens auch hier und du hast eine super Zeit. Ja, dein Leben ist nur toll und du willst jetzt gerade gar nicht sagen, oh, das wird ja ganz schlimm irgendwann. Ich möchte sagen, wir suchen nicht das Leiden. Auch wir Christen sollen nicht das Leiden suchen, das ist nicht die Idee. Aber wir haben eine Freude in Christus, die unabhängig ist von unseren Situationen. Wenn du nachher rausgehst, es geht nicht darum, dass du dich möglichst schlecht fühlst. Es geht darum, dass du weißt, du hast eine Hoffnung, die trägt, selbst wenn alles andere nicht mehr trägt. Und wir haben eine Freude in Christus, die unser Denken übersteigt. Ich möchte mit meinen 4 Fragen enden. Es sind 4 Fragen für Weltbeweger. Und mit dem Ende der Apostelgeschichte endet es nicht, dass wir gerufen sind, Weltbeweger zu sein, sondern jetzt geht es los. Du bist gerufen, ein Weltbeweger zu sein. Also, mach für dich selber klar. Siehst du das Bild von Gottes großer Liebe? Was ist dein Grund, warum du festhältst und weitermachst? Wer sind die Menschen in deinem Leben, die dir helfen, weiterzugehen? Und wie kannst du Gott in deinem Leben, in dem Moment, wo du jetzt gerade bist, maximale Ehre geben? Hans-Joachim Stengert sagte zum Abschluss dieser Predigt und Predigtreihe dieses Zitat, das ich euch als Abschluss von Weltbeweger mitgeben möchte. Nachfolge ist eine verheißungsorientierte Abhängigkeit und führt in ein erfülltes Leben. Ich sage es nochmal. Nachfolge ist eine verheißungsorientierte Abhängigkeit und führt in ein erfülltes Leben. Ich möchte noch beten. Gott, Herr, wir kommen vor dich und wir staunen. Herr, wir erkennen an und wir sehen, dass du dieses große Bild malst. Dass du von Anbeginn der Zeit die Errettung durch Jesus Christus, deinen Sohn, geplant hast. Dass deine Liebe zu uns Menschen so groß ist, dass du das Wertvollste gegeben hast. Herr, du weißt genau, was Leid bedeutet. Du weißt genau, was es bedeutet, Ungerechtigkeit zu erleben. Herr, du bist den Weg gegangen für uns. Ich bitte dich, dass, Herr, mach unsere Herzen weich. Gib uns Herzen, die das ergreifen, die Jesus Christus, die dich ergreifen, die sagen können, wie Paulus, weil ich von Christus ergriffen bin. Herr, lass uns das erkennen, dass der Glaube an dich nicht eine Frage von Gebetsformeln ist, sondern dass der Glaube an dich daher kommt, dass du uns zuerst geliebt hast, dass du uns geliebt hast, als wir noch Sünder waren, dass du uns dein Ja gegeben hast, dass wir zu dir kommen dürfen und staunen dürfen, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, der in uns lebt, der uns tröstet, der uns Rat gibt, der uns führt, dass deine Führung da ist, dass du in die schwärzesten Situationen mit hineingehst, dass du uns Glauben schenkst. Herr, mach uns das bewusst in unserem Herzen, dass du nicht fern bist, sondern dass du nah bist. Herr, ich bitte dich, lass uns neu staunen vor deiner Liebe und gib uns die Kraft, uns vor dich hinzuwerfen und zu sagen, Herr, dein Wille und nicht mein Wille geschehe. Amen.